Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Die Zeiten wandeln sich und mit ihnen die Werte. Früher galt unmissverständlich nie wieder Krieg. Heute sind wir bereit, in Rüstung zu investieren, whatever it takes. Wenn die Regierung Schutzsuchende an der Grenze zurückweisen will, ist das auch ein Wertewandel. Das Recht des Stärkeren ist, besonders in den USA, ein neuer Wert. Wir gehen auf die Suche nach den Werten, die wichtig sind und bleiben, und wir fragen, was uns wertvoll ist. Außerdem, 12 Jahre Franziskus, rückt ein Rücktritt näher und Anti-AfD-Kurs bestätigt zur Vollversammlung der katholischen Bischofskonferenz. Am vergangenen Donnerstag, dem 13. März, jährte sich zum 12. Mal die Wahl des Argentiniers Jorge Bergoglio zum Papst Franziskus I. Der Pontifex beging diesen Jahrestag im Krankenhaus, wo er seit gut einem Monat mit einer schweren Lungenerkrankung behandelt wird. Dort erreichten ihn zahlreiche Glück- und Genesungswünsche aus aller Welt. Sein Zustand ist derzeit stabil, aber von einer Entlassung aus dem Krankenhaus ist noch nicht die Rede. Stattdessen wird in Rom diskutiert, ob möglicherweise ein Rücktritt näher rückt. Elisabeth Pongratz berichtet.
Trotz des Regens ist einiges los auf dem Petersplatz in Rom. Für den 32-jährigen Walter ist der Papst wichtig. Er sei eine Bezugsperson, gerade auch in schwierigen Zeiten. Es ist die Person, bei der wir Zuflucht suchen, wenn es Stresssituationen auch auf internationaler Ebene gibt. Der Krieg gehört zu solchen Situationen. Einen Rücktritt kann sich der Römer nicht vorstellen. Ich glaube, dass dieser Papst nicht zurücktritt. Doch Papst Franziskus liegt seit 4 Wochen im Krankenhaus. Eine schwere Lungenentzündung macht ihm zu schaffen. Zeitweise kam es zu Komplikationen. Erst seit kurzem ist er nach Ansicht der Ärzte auf dem Weg der Besserung. Viele sind deshalb skeptisch, wie etwa Ulrike aus Frankfurt am Main.
In der jetzigen Situation fände ich es angebracht, wenn er zurücktreten würde, da er sein Amt offenbar aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Und ich es wichtig finde, dass eine Position wie ein Papst, dass er handlungsfähig ist.
Der 88-jährige Argentinier selbst hat seit seiner Wahl zum Papst am 13. März vor 12 Jahren immer wieder betont, dass ein Rückzug vorstellbar wäre. Wenn gewisse Voraussetzungen da sind, wie er im Interview mit dem Schweizer Sender RSI sagte. Eine Müdigkeit, die sie die Dinge nicht klar sehen lässt, ein Mangel an Klarheit, an Wissen, wie man Situationen bewerten kann, auch wegen eines körperlichen Leidens vielleicht. Zu Beginn seines Pontifikats 2013 war Franziskus mit großem Elan gestartet. Seine erste Reise führte ihn auf die Insel Lampedusa. Franziskus wollte auf das Leid der Migranten aufmerksam machen, auf die Vergessenen, auf diejenigen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Dieser Papst, so meint Buchautor Marco Politi, habe eine Kirche gezeigt, die für den guten Samariter stehe.
Nicht eine Kirche, die eine Zollstation ist, sondern eine Kirche, die sich den Menschen zuwendet, die sich um die Gerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit, die auch die soziale Marktwirtschaft verteidigt.
Viele Reformen hat Franziskus angepackt, etwa was die Transparenz bei den Finanzen betrifft, die Position der Frauen oder auch den Umgang mit Homosexuellen. Doch vieles sei unvollendet.
Weil das Pontifikat von Franziskus die Reformen nach vorne gebracht hat, aber vieles ist auf halbem Wege geblieben, weil es diesen Bürgerkrieg in der Kirche gegeben hat.
Ein Bürgerkrieg zwischen Reformern und Bremsern, eine Polarisierung, die sich unter Franziskus verschärft habe, so dass die Kirche zerrissen sei. In dieser Situation, so ist zu hören, brauche es einen starken Papst. Doch angesichts seiner schweren gesundheitlichen Probleme werde Franziskus das nicht mehr sein. Die Diskussion um seinen möglichen Rücktritt könnte an Fahrt gewinnen, wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird, so Politi.
Wenn der Papst dann wieder in den Vatikan zurückkehrt, dann werden natürlich viele denken, hat es noch einen Sinn, so weiterzugehen, dass man vielleicht 3 Monate regiert und dann wieder 2 Wochen ins Krankenhaus muss.
Dieses Jahr, in dem die Kirche das heilige Jahr feiert, wolle Franziskus sicher noch zu Ende bringen. Doch die Skepsis wird immer größer, dass er fit genug sein wird, um weiter die Fäden in der Hand zu halten. Ein Rücktritt könnte die Folge sein. Für Walter am Petersplatz wäre das schmerzhaft. Er ist ein Papst, der immer versucht, ein gutes Wort einzulegen und die Probleme auf friedliche Weise zu lösen. Für mich wäre das ein Verlust.
12 Jahre Papst Franziskus. Rückt ein Rücktritt näher? Elisabeth Pongratz ist dieser Frage nachgegangen. Am Donnerstag der vergangenen Woche ging in Karl-Steinfeld, das ist im Bistum Aachen, die 4-tägige Frühjahrsvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe zu Ende. Die Bischöfe bekräftigten ihren Anti-AfD-Kurs, obwohl auch 18% der Katholiken in Deutschland die rechte Partei bei der Bundestagswahl gewählt hatten.
Die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz war geprägt von Gegensätzen. Auf der einen Seite das Kloster Steinfeld in der Eifel, ein stiller, ruhiger Tagungsort. Auf der anderen Seite die Gegenwart, eine Zeit hoher weltpolitischer Spannungen. Darauf ging auch der Limburger Bischof Georg Betzing heute auf seiner Abschlusspressekonferenz ein. Man stehe an der Seite der Ukraine, Russland sei der Aggressor. Mit Blick auf Deutschland erklärte die Bischofskonferenz, extremistische Kräfte dürften nicht den Ton angeben. Dennoch werde man auch das Gespräch mit den AfD-Wählern suchen.
Ich will hier noch einmal sagen, dass wir sehr wohl den Dialog mit Wählern, Wählerinnen der AfD suchen, weil wir glauben, dass ein starkes Motiv des Wählens immer noch bei vielen einfach die Unzufriedenheit mit den Lösungsansätzen konkreter Regierungen ist, dass aber die Problemwahrnehmung bei diesen Menschen doch in vielem sich deckt mit dem, was wir auch kritisch beobachten in unserer Gesellschaft.
Von der Partei AfD werde sich die katholische Kirche aber weiter abgrenzen. Hohe Priorität hat in der Kirche auch weiterhin die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Man bemühe sich um eine gerechte Entschädigung der Opfer, erklärte Betzing. Deshalb habe man die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen ins Leben gerufen. Seit 2021 seien bisher 57 Millionen Euro an die Opfer ausgezahlt worden. Die Betroffenen werfen der katholischen Kirche dagegen Heuchlerei vor. Manfred Schmitz, Sprecher des Betroffenenverbandes im Bistum Aachen.
Wir sind selbstverständlich immer für Gespräche offen und haben die Hoffnung, dass diese auch fortgesetzt werden können. Allerdings bin ich inzwischen der Meinung, dass wir ohne eine Hilfestellung seitens der Politik in dieser Sache nicht weiterkommen.
Der sexuelle Missbrauch sei auch ein Grund, dass die katholische Kirche an Akzeptanz in der Gesellschaft verloren habe. Es gehe um mehr als eine Vertrauenskrise, heißt es in dem Abschlussbericht. Reformen seien notwendig, betont die Deutsche Bischofskonferenz. Die katholische Kirche dürfe sich nicht aus der Gesellschaft zurückziehen, warnte der Aachener Bischof Dieser.
Diese Botschaft, dass wir als Kirche uns nicht irgendwie zurückziehen wollen, sondern in der Gesellschaft da sein wollen, dass wir uns einsetzen wollen, vor allem für die Übersehenen, für die Armen, für die Migranten, für Menschen, die eben ansonsten schlechte Karten auf der Hand haben. Das bleibt uns im Bewusstsein und da würden wir auch weiter in Kauf nehmen, dass man da auch nicht nur Applaus bekommt, wenn man halt auch schon einmal Kritiken äußert zu bestimmten politischen Verfahrensweisen oder bestimmten politischen Positionierungen.
Die katholische Kirche will weiterhin unbequem sein. Das ist wohl eine der wichtigsten Botschaften der Bischofskonferenz im stillen Kloster Steinfeld in der Eifel. Aus Aachen, Thomas Wenkert.
In der christlichen Welt läuft gerade die Fastenzeit, 40 Tage bis Ostern. Und auch in der muslimischen Welt wird gerade gefastet. Es ist Ramadan. Der Festkalender der jüdischen Welt dagegen ist ganz anders gestimmt. Es ist Purim, der jüdische Karneval, mit der dazu passenden Ausgelassenheit und Freude. Wie das Fest in Frankfurt gefeiert wird und welche Hintergründe es hat, berichtet Anne-Kathrin Hochstrat.
Die Synagoge ist geschmückt. Clownsmasken und bunte Fähnchen hängen an den Säulen neben dem großen Kronleuchter. Es ist Purim, ein wichtiges Fest für Juden, ein fröhliches Fest. Rabbi Avichai Apel erklärt, was hier eigentlich gefeiert wird. Es geht auf eine 2500-jährige Geschichte zurück.
Leider in die Zeiten, wo wir in Persien mal gelebt haben, war es sehr gefährlich. Und Haman war der Minister, der entschieden hat, er will das jüdische Volk vernichten. Und durch Gottes Hilfe und eine jüdische Königin Esther wurden wir gerettet und das ist ein Grund für große Freude.
Die Frau, die das jüdische Volk damals gerettet haben soll, war Esther. Weil sie sich verkleidet hat, verkleiden sich die Juden auch heute noch zu Purim. So wie Frau Kupferschmidt aus der Gemeinde.
Für mich ist es einfach eine Möglichkeit, so ein bisschen über die Grenzen zu gehen, sich ein bisschen sozusagen zu verkleiden, einfach in eine andere Haut zu schlüpfen und die Zeit mit Familie und Kindern zu genießen.
Sich verkleiden, süßes Gebäck, Alkohol, Musik, Ratschen und Jubel bei der Geschichte von Esther, die natürlich vorgetragen wird. All das macht Purim aus. Es erinnert äußerlich an Karneval. Solch ausgelassene Feste gibt es eigentlich in jeder Religion, sagt Rabbi Avichai Apel.
Jede Religion hat seinen Weg zu feiern. Purim ist ein Tagesfeier, das wir gerne uns damit beim Gott bedanken und versuchen, aneinander aufzupassen und die Menschlichkeit zu stärken.
Roman Kupferschmidt ist Musiker. Er spielt hier heute mit seiner Band und sagt, Purim ist wichtig. Aber es ist auch eine Geschichte, die die Juden immer und immer wieder erlebt haben.
Also es ist so, dass diese Purim-Geschichte passiert fast in jeder Generation. In jeder Generation kommen irgendwelche böse Menschen, die haben irgendwelche Pläne gegen jüdisches Volk. Und am Ende sehen wir, dass diese Menschen gehen plötzlich weg und jüdisches Volk bleibt. So war schon sehr, sehr oft.
An Purim wird also das Happy End gefeiert. Ausgelassen und sehr bunt.
Purim Sameach!
Purim Sameach!
Chag Sameach!
Purim Sameach!
Purim, der jüdische Karneval, wie das in Frankfurt gefeiert wird, Anne-Kathrin Hochstrat hat es erkundet.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Wir leben in turbulenten Zeiten. Es geschieht gerade ganz viel gleichzeitig zwischen Krieg und Friedenssuche, zwischen neuen politischen Ordnungen und weltpolitischer Unordnung. Eine neue Aufrüstung zur Verteidigung steht in Rede und letztlich geht es dabei immer um Werte. Im Ukraine-Krieg wird das Völkerrecht verteidigt, das Recht auf nationale Souveränität und damit auch westliche Werte. Dass ein Stärkerer nicht einfach einen Schwächeren überfallen darf. Nicht zuletzt geht es auch um ganz alltägliche Werte, die auf höchster Regierungsebene gerade ins Rutschen kommen, dass man nicht lügen darf, weder als Präsident noch im Wahlkampf. Wo also sind unsere Werte geblieben und was ist uns selbst denn wertvoll? Beginnen wir bei diesem kleinen Sonntagsthema in Himmel und Erde mal ganz alltäglich. Was ist Ihnen wertvoll im zwischenmenschlichen Umgang?
Ja, das ist so, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit ist sogar eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, weil rundherum alles so unbeständig ist und da, denke ich, sollte man sich wenigstens im privaten Umfeld auf die Leute verlassen können, mit denen man zu tun hat.
Ich bin 61 und da sind eben alte Werte auch gefragt. Nett, zuvorkommt, hilfsbereit, nachfragen, keine krummen Sachen machen, denn nur was man gibt, bekommt man auch zurück.
Großen Wert lege ich darauf, dass wir die gleichen politischen Ansichten haben und die gleichen Werte haben. Dadurch, dass ich halt viel date und wenn man da eben nicht auf der gleichen Wellenlänge ist wie ich und unterschiedliche Werte hat, dann führt es andauernd zu Streit.
Interesse, so an dem, was der andere tut. Also regelmäßig in Verbindung bleiben. Ich merke das auch bei Freundschaften, dass man da regelmäßig mal so am Ball bleiben muss.
Also, dass man sich auch wirklich die Zeit für jemand anderen nimmt, auch wenn viel los ist oder so. Und auch einfach so, ich glaube, so kleine Aufmerksamkeiten, das einfach zeigt, dass man an die andere Person gedacht hat.
Was uns wertvoll ist, darum geht es heute Morgen in dem kleinen Sonntagsschwerpunkt bei Himmel und Erde. Und da kümmern wir uns jetzt mal um zentrale gesellschaftliche und politische Werte. Die Bundestagswahl ist ja vorbei, aber der Kampf um die Werte, die in dieser Gesellschaft gelten sollen, geht ja weiter. Der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Bischof Betzing, hat vergangene Woche bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz den Anti-AfD-Kurs der Bischöfe bekräftigt. Zitat: Wir wenden uns gegen Kräfte, die Grundwerte des christlichen Glaubens bekämpfen. Andreas Püttmann ist Politikwissenschaftler, Journalist und Publizist und beobachtet diese Diskussionen. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat mit ihm gesprochen. Seine erste Frage an Andreas Püttmann war, welche Grundwerte des christlichen Glaubens werden da bekämpft aus der Sicht der Bischöfe?
Also ganz fundamental die Nächstenliebe, insbesondere in Form von Empathie und Solidarität mit Leidenden und Schwachen und auch Fremden. Aber wenn man es etwas allgemeiner formulieren will, also auch die Menschenwürde, Freiheit, der innere Friede und womöglich auch der äußere Friede bei Affinität zu Diktatoren und die Gerechtigkeit, wenn man etwa an die Steuerpolitik denkt. Noch deutlicher kann man es allerdings aus der negativen Perspektive sehen, also wo können Christen nicht mitmachen. Und da haben die deutschen Bischöfe schon 2017 7 rote Linien definiert. Rassismus, Antisemitismus, Verunglimpfung anderer Religionsgemeinschaften, Gleichgültigkeit gegenüber der Armut in der Welt, Überhöhung der eigenen Nation, Verächtlichmachung der repräsentativen Demokratie und Hassrede. Und da wird sozusagen die negative Gegenfolie dieser Werte nochmal sehr auf den Punkt gebracht.
Aber nun haben eben bei der Bundestagswahl 10 Millionen Menschen die AfD gewählt. Das sind 20,8% aller Wählerinnen und Wähler. Und dann kam in Nachwahlbefragung heraus, dass auch unter den Katholiken 18% die AfD gewählt haben. Ist es da eigentlich sinnvoll, Herr Pittmann, und vor allem klug, wenn die Bischöfe dann weiterhin die Werte der AfD als unvereinbar mit dem Christentum behaupten? Sie wenden sich im Grunde gegen ein Fünftel ihrer eigenen Mitglieder.
Also zunächst mal wendet sich Kirche nie gegen Menschen, sondern gegen ihre Sünden. Und zwar zuvörderst, also die Sünden der eigenen Mitglieder, damit die nicht das Zeugnis der Kirche verdunkeln und ihr Seelenheil nicht gefährden. Und da dürfen Bischöfe gar nicht opportunistisch sein und vorher mal eine kleine Umfrage machen, sondern sie müssen Zeugnis ablegen für die Wahrheiten, die die Kirche lehrt. Man darf also hier sowohl in der historischen Perspektive, denn gegenüber dem Nationalsozialismus wurde ja also auch ein Verbot ausgesprochen, dem anzuhängen. Und dann wurde jahrzehntelang kritisiert, dass die Bischöfe da also nicht scharf genug waren oder das nicht durchgehalten haben. Und dann kann es ja jetzt nicht heißen, wenn wir also wieder eine rechtsextreme Bewegung haben, da sind doch die eigenen, auf die müsst ihr Rücksicht nehmen. Und zu denen muss man jetzt allerdings auch nochmal sagen, diese 18%, also nicht mal jeder Fünfte, muss man nochmal erheblich herunterkorrigieren, wenn man nur diejenigen Katholiken betrachtet, die überhaupt am kirchlichen Leben teilnehmen, die auf die Kirche hören, die am Gottesdienst teilnehmen, also die sogenannten kirchennahen Christen, die natürlich eine höhere Legitimität haben, fürs Christentum auch zu sprechen oder zu stehen. Und da zeigen Umfragen nur ungefähr jeden 20., der hier als Geisterfahrer hinter der AfD herläuft.
Sowas hat man im amerikanischen Fernsehen noch nie gesehen. Ein amtierender US-Außenminister, Marco Rubio war es, am Aschermittwoch. Der trat bei dem US-Sender Fox News auf, war dort zum Interview zugeschaltet und sitzt mit einem großen schwarzen Aschekreuz auf der Stirn, so wie es in der katholischen Kirche zu Beginn der Fastenzeit ausgeteilt wird. Offenbar so eine amtliche Demonstration seines katholischen Glaubens. Andreas Püttmann ist Politikwissenschaftler, Journalist und Publizist. Wir sprechen weiter über die Frage, wie werden da auch christliche Grundwerte in Anspruch genommen. Herr Püttmann, ist Rubio da ein Einzelfall oder doch eher typisch für den Versuch der Trump-Regierung, ja, sich auch ein christliches Mäntelchen umzuhängen?
Also zunächst mal zu dem Aschenkreuz, da würde ich für Toleranz plädieren. Also man trägt es ja nicht ständig, sondern an genau einem Tag pro Jahr. Und ich habe also auch schon als Kind gelernt, dass man es nicht abwaschen soll, aktiv, sondern an dem Tag als Zeichen dann auch tragen soll. Und ein Politiker muss ja auch seinen persönlichen Glauben dann nicht an der Garderobe abgeben bei Amtsübernahme. Also wenn es nicht zu penetrant und dauernd ist, dann ist ein christliches Bekenntnis von Politikern durchaus auch in der Öffentlichkeit erlaubt. In der Tat muss man aber dann erstens sich dann auch messen lassen an den Maßstäben des Christentums. Man setzt sich also kritischen Fragen aus. Noch wichtiger ist aber, dass man nicht den Eindruck erwecken darf, dass man das so als eine Masche nutzt, um Wähler zu fangen. Und wenn Trump also Segnungsgebete von etwas überhitzten Predigern in seinem Oval Office senden lässt, dann erinnert man sich schon also an das Wort Jesu aus Matthäus 6, wenn ihr betet, dann nicht wie die Heuchler, die sich an Straßenecken stellen, um gesehen zu werden.
Es geht dabei ja tatsächlich auch um christliche Grundwerte. Sie haben eben in unserer ersten Gesprächsrunde schon deutlich gemacht, worum da gerungen und gestritten wird. Die Trump-Regierung macht rücksichtslose Politik gegen illegale Einwanderer. Der Papst hat das öffentlich kritisiert, eine Schande genannt und von einer großen Krise gesprochen. Wie versuchen denn Trump und seine Leute, das christlich zu begründen?
Also eigentlich so ähnlich wie unsere AfD, nicht, dass man einerseits sagt, unsere Kapazitäten sind überfordert, Und dass man andererseits Einwanderer eben mit Drogenkriminalität, nicht, und überhaupt mit Kriminalität in Verbindung bringt, wie Trump das auch regelmäßig macht. Und dabei eben weglassend die vielen Beiträge von Migranten zum Gemeinwohl. Ja, sowohl im Arbeitsmarkt als auch im sozialen und kulturellen Leben. Also man pickt sich einfach die schwarzen Schafe heraus, um die ganze Gruppe zu verleumden. Hm. Und das ist natürlich ungerecht und unredlich und christlich also nicht gerechtfertigt. Also auch der Katechismus sagt ausdrücklich, die wohlhabenden Nationen sind verpflichtet, soweit es ihnen irgend möglich ist, Ausländer aufzunehmen, die auf der Suche nach Sicherheit und Lebensmöglichkeiten sind, die sie in ihrem Herkunftsland nicht finden. Da ist also auch der Wirtschaftsmigrant, der sogenannte, erfasst.
Aber im Grunde sagen ja Trump und seine Leute, Nächstenliebe, die gilt nur für die eigenen Leute. Da muss man sagen, das ist doch eigentlich nicht mehr christliche Lehre. Welches Argument könnte man dem entgegensetzen, Herr Pittmann?
Dass alle Menschen Kinder Gottes sind, dass sie eine gleiche Würde und Freiheit haben. Und gerade in der globalisierten Welt wird das doch besonders deutlich, abgesehen davon mal, dass wir auf der ganzen Welt für uns arbeiten lassen. Und die Vorstellung, dass man also die Liebe beschränken solle auf diejenigen, die man eh liebt, quasi von Natur aus, also seine Familie und seine Freunde, wird von Jesus scharf zurückgewiesen, indem er sagt, wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, welchen Lohn erwartet ihr dafür zu bekommen? Tun das nicht auch die Heiden? Also die christliche Liebe ist umfassend. Jesus radikalisiert sie sogar noch zur Feindesliebe hin und ist mit dieser begrenzten Liebe, die im Grunde nur den Egoismus kaschieren will, nicht vereinbar.
Der Publizist und Politikwissenschaftler Andreas Püttmann im Gespräch mit meinem Kollegen Lothar Bauer-Ochse. Der Kampf um die Werte auf der politischen Ebene, das ist das eine. Aber Werte fallen ja nicht vom Himmel. Sie müssen von Menschen auch gelebt werden, ganz alltäglich und mitgetragen werden, eventuell sogar verteidigt werden. Und was uns wertvoll ist, das zeigt sich zugespitzt ja bei der Frage, welche Werte möchte ich eigentlich meinen eigenen Kindern ins Leben mitgeben? Lino Wimmer hat das Eltern gefragt, die diese Frage mit Blick auf die Kleinen im eigenen Kinderwagen und auch beim Spielen beantworten.
Braucht eine neue Generation auch neue Werte? Das finden bei weitem nicht alle Menschen in Deutschland. Laut dem Zukunftsforscher Horst Opaschowski finden die Bundesbürger traditionelle Werte wie Respekt, Disziplin und Fleiß in der Kindererziehung genauso wichtig wie moderne Werte. Toleranz zum Beispiel. Selbstständigkeit und Selbstvertrauen stehen vor allem bei jungen Menschen hoch im Kurs. Auch bei jungen Eltern.
Freiheit ist das Wichtigste. Dass ich ihnen vorlebe, dass es auch andere Wege gibt und dass sie einen Weg für sich finden und ich da ein bisschen unterstützen konnte.
Dass das Leben auch nicht immer fair ist. Und das heißt, wenn die Selbstvertrauen haben und auch verstehen, dass wenn sie was Neues anfangen, dass sie erstmal üben müssen und dass es erstmal nicht mal klappt und es auch okay ist. Das ist, glaube ich, was ein bisschen untergeht heutzutage.
Sich treu zu bleiben und auch die Kinder zu ermutigen, dass Niederlage auch was Positives beinhaltet. Ja.
Soweit jedenfalls die Theorie. Aber wie klappt das wirklich? Vermitteln, was wertvoll ist. Geht das überhaupt? Die Pädagogikprofessorin Margit Stein von der Universität Vechta sagt, die Eltern haben einen großen Einfluss und verweist auf zahllose Langzeitstudien. Die Werte, die Kinder bis Anfang 30 entwickeln, seien denen der Eltern sehr ähnlich. Das wissen auch die Eltern und Großeltern am Spielplatz in Frankfurt.
Im Endeffekt das beste Vermitteln an Kinder ist Vorleben. Ich stehe an der roten Ampel und warte. Ich schimpfe nicht mit Leuten, ich schreie die Kinder nicht an. Ich nehme keine Gewalt zur Konfliktlösung.
Das hoffe ich, dass ich da nicht den Fehler mache, das, was ich im Kopf habe, ihnen aufdrücke, sondern wirklich zuschauen, zuhören, schauen, was sie eigentlich interessieren. Und nur weil mir irgendwas gefällt, heißt es ja noch gar nicht, dass es den Kindern gefallen muss.
Für Margit Stein und andere Familienforscherinnen kommt es dabei auf den Stil an. Wer wenig Interesse zeigt am Kind, gefühlskalt bleibt, für dessen Werte werden sich auch die Kinder kaum erwärmen. Egal, ob die Eltern sie auf Disziplin und Gehorsam drillen oder einfach gewähren lassen. Auch wer seinem Kind Zuneigung zeigt, dabei aber alles erlaubt und gleichermaßen wertschätzt, taugt für Stein nicht als werteprägendes Vorbild. Dazu braucht es neben Zärtlichkeit und Wärme auch einen Sinn für Kooperation und klare Grenzen, die man dem Kind erklären und womöglich mit ihm zusammen aushandeln sollte.
Was uns wertvoll ist, das war unser kleines Sonntagsthema bei Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.